Guten Morgen. Zuerst mal muss ich unserem Lobpreisteam ein Kompliment machen. Die hatten nämlich gestern ihre Weihnachtsfeier. Und man merkt überhaupt nichts. Ihr seid da frisch, frei, voller Kraft, wunderbar. Und ich hoffe, dass ihr alle gerade auch so fit seid. Keine Weihnachtsfeier hattet, sondern genug Kaffee getrunken habt und aufnahmefähig seid für das, was wir jetzt heute Morgen miteinander besprechen. Ich bete noch, bitte euch aufzustehen und dann gehen wir in die Predigt hinein. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, vor dir und mit dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns das gibst, was er braucht, dass wir das hören, was für uns bestimmt ist, und bereit sind, loszulassen, was nicht für uns ist und was uns hindert, zu hören, uns auf dich zu konzentrieren. Bitte führ du uns gut durch diesen Gottesdienst. Zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir sind ja im Advent, der dritte Advent. Da bräuchte ich noch die Folie, Wolfgang. Oder habe ich die? Ja, perfekt, stopp. Super, danke, war mein Fehler. Wolfgang hat es, wie das Lobpreisteam, tadellos gemacht. Ja, für diese Adventspredigten dieses Jahr halte ich mich ja ganz eng an die Vorgabe des evangelischen Kirchenjahrs. Ihr erinnert euch am ersten Advent, also hier, da ging es um die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, Löwe und Lamm. Am zweiten Advent, das war letzten Sonntag, da hatten wir ja einen wunderbaren Festgottesdienst, 5 Jahre Royal Ranger, es gab Fische zum Frühstück mit Jesus. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Sensationell für alle, die dabei waren. Und heute gehen wir, und das ist die Vorgabe für den heutigen Sonntag, in den Römerbrief hinein, Kapitel 15. Zunächst der Römerbrief. Römerbrief ist ein Teil der Bibel, ein Teil des Neuen Testamentes, der Bibel, und speziell für die Protestanten, für die evangelischen Freikirchen und Kirchen, ist der Römerbrief sowas wie die Marille im Knödel der Bibel, kann man wirklich sagen, oder der Nerv im Zahn der Bibel, oder der Akku im Smartphone der Bibel, wenn man so will, oder der Mark im Knochen der Bibel. Also ohne den Römerbrief hätte es die Reformation so nicht gegeben. Geschrieben hat den Römerbrief der Apostel Paulus, der ja gesandt war in die Welt der Griechen und Heiden, um dort die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen. Und mit hoher Sicherheit ist dieser Römerbrief einer der ältesten Dokumente des Neuen Testamentes. Also er ist mit hoher Sicherheit vor dem Jahr 60 verfasst. Das heißt, wir sind, wenn wir diesen Brief lesen, wenn wir die Bibel öffnen und da reinlesen, springen wir gerade hinein in die Zeit der Urgemeinde. Das heißt, die ersten Hörer, damals hat man die Briefe gelesen in der Kirche, in der Gemeinde, die ersten Hörer dieses Briefes, das waren Leute, die haben Jesus vielleicht selber noch erlebt. Manche haben vielleicht, waren am Pfingsten dabei, als der Heilige Geist da so mächtig kam. Manche waren vielleicht bei dieser Frühstücks-Action, von der wir letzte Woche gehört haben, dabei. Also wir sind da noch ganz nah dran, ganz nah an der ersten Zeit. In dieser ersten Zeit, als dieser Römerbrief geschrieben wurde, da war auch das Judentum und das Christentum, das war noch nicht so getrennt, da war das noch nicht so auseinander rausgewachsen, das war noch beieinander. Juden und Christen, also Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, waren da noch in einer Kirche, in einer Gemeinde versammelt. Und dann natürlich geschrieben an die Kirche von Rom. Rom damals, zu dieser Zeit, im ersten Jahrhundert, das war die Metropole auf der ganzen Welt, zu dieser Zeit, das kann man so sagen. Und Rom war zu dieser Zeit eine Multikulti-Stadt, wie wir es heute wahrscheinlich auch kennen von unseren Großstädten oder von unserer Gesellschaft. Da gab es alles, alle Religionen, alle Arten von Überzeugungen und Meinungen, alle Arten von Menschen und Hautfarben. Und was man sich nur vorstellen konnte, alle waren sie in Rom. Und in der Kirche von Rom, die hat es widergespiegelt. Die hat diese Vielfalt der Stadt, der antiken Stadt Rom, widergespiegelt. Deshalb war da natürlich auch viel los. Es war sehr bunt, auch in dieser Gemeinde. Und manchmal gehen wir da ein bisschen her, so als Christen, und wir verklären die Urgemeinde etwas. Das machen wir deshalb in der Apostelgeschichte. Da lesen wir so von den ersten Jahren der ersten Kirche. Und da gibt es ja einen Wahnsinnsaufbruch. Der Heilige Geist wirkt, Menschen werden geheilt. Wir lesen von einer großen Einmütigkeit und Einheit. Und wir haben das Gefühl, je weiter die Kirche sich von Jesus entfernt, desto schlimmer wird's. Aber es ist ein Trugschluss, das stimmt so nicht. Sondern bereits in der Urgemeinde gab es massive Probleme, schwere Konflikte, Verwerfungen, Lagerbildungen. Und im Römerbrief ist das abgebildet, da können wir das lesen, was es da für Konflikte gab. Und ich finde das hochspannend, weil wir auch in einer Multikulti-Gesellschaft leben, so wie die Römer damals, und wir auch Konflikte und unterschiedliche Meinungen hatten, haben, so wie die Römer damals. Paulus beschreibt es folgendermaßen. Also wir gehen jetzt erstmal kurz in die Gemeindesituation dort rein, in Rom. Ihr werdet dann schon noch merken, den Bezug auch zum Advent und alles. Und da schreibt er folgendermaßen, die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen, und essen lieber nur Pflanzenkost. Die einen beachten an bestimmten Tagen besondere Regeln, für die anderen sind alle Tage gleich. Hier konsequent für die ganze Predigt habe ich die gute Nachricht-Übersetzung gewählt. Kann man in Luther klingt es ein bisschen anders, aber der Inhalt ist natürlich derselbe. Und wir sehen, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß auch, was da der Hintergrund ist. Wir haben da eine Gemeinde in Rom, da sind Menschen, die sind aus dem jüdischen Glauben gekommen und haben Jesus als den Messias angenommen, haben gesagt, dieser Jesus ist der von Gott verheißene Messias, und Jesus war ja auch Jude, ich bin sozusagen ein abgedateter Jude, ich bin ein Jude, der diesem Jesus nachfolgt. Für die war damals klar, ja, da kann ich doch nicht alle Gesetze, die Gott gegeben hat, rein und unrein, die Speisegebote, das kann ich doch nicht einfach über Bord werfen. Außerdem in Rom wurde praktisch alles, was es an Fleisch gab, wurde dann auf dem Markt irgendwelchen Göttern geopfert. So wie heute alles Fleisch dem Mammon geopfert wird. So war es damals halt, waren es verschiedene andere Opfer, die man gebracht hat. Wir haben gesagt, ich kann kein Fleisch essen, das ist ja Götzendienst. Also verzichten wir drauf. Das sind die sozusagen die jüdischen Wurzeln hatten. Die anderen hatten heidnische Wurzeln, also keinen spezifisch monotheistischen religiösen Hintergrund. Ja, die sagen, aber jetzt, ich folge diesem Jesus nach, da kommt eine neue Freiheit ins Leben, da muss ich mich doch nicht an diese ganzen alten Regeln halten. Jesus hat sich selber auch nicht dran gehalten, an Sabbat und so weiter, das macht doch gar keinen Sinn, wir sind frei. So, und die sind jetzt da miteinander in der Gemeinde. Und es gibt natürlich Diskussionen. Paulus beschreibt ja jetzt erstmal den Stand der Dinge in der Gemeinde in Rom. Und wenn ich das lese, dann denke ich, das ist ja interessant. Jetzt haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte, und was hat sich nicht verändert in diesen 2000 Jahren? Dass gestritten wird und dass diskutiert wird und dass man nicht einer Meinung ist. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Was sich verändert hat, das sind die Themen. Die haben sich verändert. Aber dass man immer wieder da, dass sich Lager bilden, dass man da nicht eins ist, dass es unterschiedliche Erkenntnisse gibt, das hat sich überhaupt nicht verändert. Also man kann sagen, Kirche ist keine konfliktfreie Zone und Gemeinde ist auch keine konfliktfreie Zone. Das gehört zur Kirche dazu, das gab es schon immer und das gibt es immer. Jetzt bin ich natürlich eher, das wirft man mir ja ein bisschen vor, so eher so harmoniemäßig veranlagt, deshalb wird man ja Pastor, wenn man das Gefühl hat, dann ist man in einer Welt beruflich, wo alles nur lieb und brav und nett ist. Muss ich mir natürlich den Zahn ziehen. Kirche ist nicht konfliktfrei, Gemeinde ist nie konfliktfrei. Das gab es nie und das wird es auch nicht geben, zumindest nicht bis Jesus wiederkommt. Es sind nie alle am gleichen Punkt ihrer Erkenntnis. Jeder hat seine Reise. Die einen sind aus dem Judentum angereist, die anderen aus dem Heidentum. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Erfahrung. Wir haben uns nur gefunden darin, dass Jesus der Herr ist, dass wir diesen Jesus nachfolgen wollen, dass wir an ihn glauben, ihm vertrauen. Da haben wir uns gefunden, aber sonst bringt da jeder noch seine ganz eigenen Geschichten rein. Und so ist es hier auch. Interessanterweise kommt mir auch das Muster dieser Konflikte sehr, sehr bekannt vor. Und ich habe jetzt lange mit mir gerungen, also wirklich gerungen, die Nacht nochmal, ist es sinnvoll, dass ich jetzt das übertrage? Kann man denn diese Konflikte übertragen? Weil damit gehe ich ja mitten hinein in diese Streitpunkte, die wir auch haben. Und ich habe mir gedacht, na, ich wähle mal ein paar Themen, die vielleicht unverfänglich sind, aber vielleicht manche doch ärgern. Aber wenn es euch ärgert, dann denkt dran, dann seid ihr mitten in Rom. Dann sind wir nämlich genau angekommen in der Predigt. Das macht dann schon wieder Sinn. Und deshalb dachte ich, doch, das können wir es machen. Das können wir machen, das müssen wir sogar machen. Das Muster dieser Konflikte. Nehmen wir mal einfach ein paar Themen aus unserem Gemeindeleben. Die einen von uns, die sind davon überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, jede Medizin zu nehmen, solange es hilft. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und verzichten auf homöopathische Präparate. So, genau so. Das ist genau das Gleiche, wie wir hier in Rom haben. Ich gehöre zu der Kategorie, ich habe irgendwie Respekt vor dem Zeug. Ich weiß auch nicht so recht, warum. Also ich bin da bisher unbefleckt. Aber ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich mal wirklich krank werde und alle Gebete versagen. Ich weiß, dann will ich mich jetzt auch nicht festlegen, wie weit ich dann bereit bin zu gehen. Aber das ist manche sagen, ja, dieses Zeug da, diese Medizin, die wird ja irgendwelchen Göttern geweiht, geschüttelt und was auch immer. Das können wir nicht machen, das ist ja Götzendienst, geht gar nicht. Und andere sagen, ach was, wir sind frei, als Christen, wir sind frei, da muss man sich nicht so anstellen. Gott hat uns das alles gegeben, damit wir Nutzen davon haben. So, das ist die Debatte, die könnten wir genauso führen wie damals in der Kirche von Rom. Anderes Thema, das ist mir diese Woche begegnet, hatte ich jetzt diese Woche schon einige wirklich interessante Gespräche. Die einen sind davon überzeugt, dass Christen, vor allem verheiratete Christen, nicht in eine gemischte Sauna gehen sollten. Für Verheiratete geht es gar nicht. Andere sagen, für uns ist das in Ordnung, das gehört zur christlichen Freiheit dazu. Ich gehöre zur ersten Fraktion. Ich bin wirklich der Überzeugung, verheiratete Christen sollten nicht in eine gemischte Sauna gehen. Ich will nicht, dass meine Frau dort bewundert wird von irgendjemand. Das ist mein Privileg, dass ich meine Frau bewundern kann. Entsprechend ist es ihr Privileg, dass sie mich bewundern kann. Und alle anderen sollten das nicht tun. So, das ist meine Überzeugung. Und dazu kommt ja als Leiter und in Zeiten von MeToo und so weiter, muss man wirklich aufpassen, dass da nicht nur irgendwie was irgendwie dumm läuft. Ich kann aber auch gut damit leben, wenn jemand sagt, naja, ich habe da einen anderen Erkenntnisstand, ich habe da eine andere Freiheit. Ich weiß aber, wenn ich jetzt dieses Beispiel sage, dass ich natürlich alle, die diese Freiheit haben, irgendwie in Not bringen. Die müssen sich jetzt mit dem arrangieren, dass der Pastor das anders sieht und das auch noch immer von der Kanzel herunter verkündigt. Geht ja gar nicht. Und schon sind wir mittendrin in so einem Konflikt. Die einen sind davon überzeugt, dass ihr Glaube sie ermutigt, ja förmlich dazu drängt, mit Menschen jeder Konfession und jeder Religion in Beziehung zu treten. Dazu gehöre ich. Und die anderen haben Angst, sich zu versündigen und gehen dann auf Sicherheitsabstand. Wieder so eine Situation. Also wir kennen das. Wir kennen diese Vielfalt der Erkenntnisse, so wie wir sie damals in Rom hatten. Und ich bitte euch jetzt, diese Beispiele wieder loszulassen und mir weiter auf die Reise zu folgen. Eins ist sicher, und das war damals so und das ist heute so. Mit dieser Vielfalt an Erkenntnissen klarzukommen, das auszuhalten, dass nicht jeder auch geistlich-spirituell am gleichen Punkt steht, das ist enorm anstrengend. Das ist nämlich eine ständige Provokation. Das ist eine ständige Provokation. Und wir Menschen, wir sehnen uns ja nach homogenen Gemeinschaften, wo alle gleich sind, wo man sich immer auf die Schulter klopft und sagt, du bist ja richtig, so wie du denkst. Das ist genau richtig, wie du das machst. Das ist wunderbar. Mach weiter so. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Aber mit dieser Vielfalt, die bringt uns ja ständig in Konflikte. Da erzählt mir jemand, ich habe jetzt mir Herr der Ringe angeschaut, Und ich spüre da, das belastet mich so in meinem Glauben und ich merke, das trennt mich von Jesus. Ich habe jetzt alle meine Herr der Ringe DVDs entsorgt. Freudestrahlend erzählt er mir das. Und ich sitze da und denke, oh Mensch, wir haben ja auch so eine Sammlung. Ich bin doch viel zu geizig, um die wegzuschmeißen. Ja, was mache ich jetzt? Wir provozieren uns ständig gegenseitig. Dadurch, dass wir so eine Vielfalt an Ansichten haben. Der Saunagänger, der fühlt sich jetzt natürlich von mir provoziert. Der muss jetzt irgendwie mit dem leben, dass es hier mindestens, nein, ich habe Thomas auch gefragt, zwei Pastoren gibt, die das anders sehen. Mit dem muss man jetzt halt klarkommen, das muss man aushalten. Das ist im besten Fall eine Anfrage an das eigene Verhalten. Gell? Wäre vielleicht auch mal in einer Ehe ein Gespräch wert, sich darüber auszutauschen. Wie wollen wir das machen? Und ich muss natürlich auch aushalten, dass andere das total anders sehen. Ich muss aushalten, dass man mir vorwirft, und das tut man tatsächlich, ich wäre da kleinkariert und ein bisschen engstirnig in der Sache und ein bisschen eher verkrampft. Und das ist ja generell das Problem der Kirche und der Christen, dass sie da ja sowieso verkrampft sind in dem ganzen Bereich. Das muss ich auch aushalten. Und so fordert uns diese Vielfalt heraus, gell? Definitiv. Und es führt dann sehr schnell dazu, das ist eine Versuchung, vielleicht auch ein Werk des Bösen in dem Ganzen, dass wir uns verachten, dass wir uns verurteilen, Die einen verachten die anderen und sagen, ah, die sind überhaupt nicht mehr konsequent. Ja, die wollen Jesus nachfolgen, aber dann hockt man abends in die Sauna, da ist man überhaupt nicht bereit, nur ein kleinstes Opfer zu bringen, geht ja gar nicht. Und die anderen sagen, ah, so engstirnig, also mit dem, wo ist denn da die Freiheit zu spüren? Da ist ja gar nichts los. Was ist denn das für ein Glaube? So, und das ist die Situation, die wir in Rom haben, im Jahr 60 nach, oder vor dem Jahr 60 nach Christus. Genau das Gleiche wie heute. Wäre ich in der Gemeinde von Rom, da würde ich natürlich jetzt hoffen, wenn ich den Römerbrief lese, dass der Apostel da jetzt mal richtig durchputzt. Und dass der mal für Klarheit sorgt. Und zwar so, wie ich mir das vorstelle. Ist ja klar. So, wie ich mir das vorstelle, so sieht es der Apostel doch auch. Ist ja wohl klar. Weil ich habe recht, weil ich bin ich. Ist ja wohl klar. Und ich hätte den Wunsch, dass der Apostel jetzt für Ordnung sorgt, für Klarheit, damit ich endlich diese nervenden Fragen los bin, diese nervende Vielfalt. Und was sagt Paulus? Wie soll man miteinander umgehen? Er sagt, haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Und das in dem Kontext von Fleisch und Nichtfleisch, also da geht es ja schlussendlich sogar ums Gesetz, das jüdische Gesetz, welche Rolle spielt das jüdische Gesetz noch und diese Regeln. Und da sagt, und das sind ja gewichtige Fragen, und da sagt der Paulus, erstens, haltet die Beziehung. Das heißt, ich bitte jetzt alle Saunagänger und Homöopathen, trotzdem meine Freunde zu bleiben, bleibt in Beziehung mit mir und streitet nicht. Macht keinen Sinn, darüber zu streiten, streitet nicht. Klare Ansage des Apostels an uns Juden, also Christen, die aus dem Judentum kommen und aus dem Heidentum, die sollen miteinander in Gemeinschaft bleiben. Paulus macht es noch konkreter, er sagt dann, wer Fleisch isst, soll die anderen nicht verachten und wer kein Fleisch isst, soll die anderen nicht verurteilen, denn Gott hat sie in seine Gemeinschaft aufgenommen. Beide. Sowohl die Fleischesser wie auch die Verzicht, die Vegetarier, die religiösen Vegetarier, wohlgemerkt, da geht es nicht um Gesundheit. Beide hat Gott angenommen. Gott nimmt beide an. Gott macht beide zu seinen Kindern. Und wie kann ich jemanden verachten, den Gott annimmt? Wie kann ich jemanden verurteilen, den Gott annimmt? Und ich glaube, das können wir auch eins zu eins auf uns übertragen. Die vielleicht Menschen mit eher gesetzlichen Tendenzen, die sind auch von Gott angenommen. Die Menschen mit siegreichen Tendenzen, sind auch von Gott angenommen. Die Menschen, die vielleicht eher bodenständig sind hier unter den Christen, die sind auch von Gott angenommen. Und weil Gott jeden von uns annimmt, in seiner Art, in seinem Erkenntnisstand, deshalb sollen wir einander auch annehmen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Anweisungen des Apostels hier in der Kirche Lindenwiese leben, miteinander leben und umsetzen. Dass keiner für seine Überzeugungen und für seine Erkenntnisse, seien sie noch so weit, noch so frei oder noch so eng und so klein oder so schwach, wenn man will, für das verurteilt oder verachtet wird. Keiner soll verachtet werden und verurteilt werden für das an der Stelle, in der er steht. Und das ist eine Anfrage an uns alle. Das betrifft uns alle, egal wo wir stehen. So, und dann kommt der eigentliche Predigttext. Der Paulus sagt dann weiter in Kapitel 15, und das ist das letzte Kapitel im Römerbrief mit Inhalt. Danach sind das andere da auch Inhalt, da gibt es dann halt nochmal so Grußworte und so weiter, aber sagen wir mal mit theologischen Ausführungen. Und dann schreibt der Apostel da, was in den heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Jetzt klar kann man sagen, ja, was sind denn die heiligen Schriften im Jahr 60? Der Brief kann es ja nicht sein, der wird ja jetzt gerade erst geschrieben. Das sind natürlich die Schriften der Juden. Und das ist auch nicht eins zu eins das, was wir als Altes Testament verstehen. Das musste sich da auch erst noch formen, aber so im Wesentlichen das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Und der schreibt, diese Schriften, die wurden viel früher aufgeschrieben wie dieser Römerbrief. Und wir haben heute einen Nutzen von diesen Schriften. Und was ist der Nutzen? Und dann formuliert das ein bisschen kompliziert, aber verständlich. Es, also das, was aufgeschrieben ist, soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Also, was ist der Sinn dieser Schriften? Was ist der Nutzen? Welchen Nutzen haben wir heute von diesen Schriften, die schon vor vielen, vielen Hunderten, Jahrtausenden Jahren aufgeschrieben wurde? Der Nutzen ist, dass diese Schriften uns anleiten zum geduldigen Ertragen und uns Mut machen, an der Hoffnung auf die, oder gewisse, also sichere Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. So, und jetzt sind wir im Advent. Im Advent blicken wir nach vorne. Wir schauen, was erwartet uns? Was ist die Zukunft, die uns erwartet? Was liegt vor uns? Adventus, die Ankunft von Jesus. Was erwartet uns für eine Zukunft? Nun, es erwartet uns, wie es hier formuliert ist, die endgültige Erlösung. Die steht aber noch aus. Es erwartet uns, Ankunft, Adventus, das Wiederkommen von Jesus. Und wenn Jesus wieder ankommt, was noch nicht passiert ist, dann haben wir alle gemeinsam die vollständige Erkenntnis. Dann sind wir alle auf dem gleichen Erkenntnisstand. Dann ist alles sichtbar, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Aber bis dorthin leiden wir alle an dieser bruchstückhaften Erkenntnis. Und wir alle leiden in einem gewissen Maß auch an der Kirche oder an der Gemeinde, an dieser Vielfalt. Wir alle leiden dran. Und was ist der Sinn der Schriften? Was schreibt der Apostel? Die Schriften befähigen uns, dass diesen Zustand der unvollkommenen Erkenntnis, der Lagerbildung, der Konflikte, diesen Zustand geduldig auszuhalten. Die perfekte Kirche, die kommt, aber sie ist eben noch nicht da. Und diesen Zustand müssen wir aushalten und nicht davonrennen. Die komplette Einheit der Christen, die kommt, aber sie ist noch nicht da. Und die vollendete Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen, die kommt, aber die ist noch nicht da. Und weil das noch nicht vollendet da ist, deshalb bleibt uns nur das geduldig zu ertragen. Und manchmal muss man es eben ertragen. Und an der gewissen, diese sichere Hoffnung festhalten, ja, das kommt. Die endgültige Erlösung, die kommt. Das ist unsere Aufgabe jetzt, im Advent. Geduldig ertragen und an der Hoffnung auf die endgültige Erlösung festhalten. Auch Kirche und Gemeinde geduldig zu ertragen. Jetzt ist Kirche und Gemeinde geduldig zu ertragen, ist schon, ich würde mal sagen, an 3 von 5 Tagen in der Woche für mich kein Problem. Da bin ich begeistert, speziell von unserer Kirche, das kann ich so sagen. Und da wächst im Moment wieder so, seit einem Jahr wächst da wieder viel Begeisterung. Ich denke an unseren Ranger-Gottesdienst letzten Sonntag. Daniel sitzt gerade vor mir. Das ist einfach super. Mir begegnen Leute aus dem Dorf. Ich komme ins Gespräch, da passiert was. Ich denke an die Knallertage, unsere Predigtserien, die nächste Predigtserie, die ansteht. Sabine hat mir gestern Abend die neueste Ausgabe der Livy News mal vorab geschickt. Und mir geht das Herz auf. So viel gute, gehaltvolle, wertvolle Beiträge, schön gesetzt. Ich bin begeistert. Wirklich begeistert. Ich komme zur Livy, esse 4 Brezeln vorm Gottesdienst. Da geht's mir gut. Wir frühstücken gar nicht mehr daheim. Die Kaffeemaschine bleibt alles aus, so schnell wie möglich. Wir sind da, sobald die Brezeln auf dem Tisch stehen. Ja, was ist das für eine Kirche? Und dann komme ich hier rein, dann gibt's Lobpreis. Ich kann Gott begegnen, werde da toll angeleitet. Ja, wunderbar. Neue Mitarbeiter im Bereich Jugend. Wir haben ein tolles Team. Da bin ich echt begeistert. Es geht so weit, dass ich manchmal in Versuchung komme, ein bisschen anzugeben mit unserer Kirche. Gell? Vor 2 Wochen saß hier ein Kollege aus der evangelischen Kirche, wir haben da was besprochen, Thema Landesgartenschau, und dann bin ich da so in Fahrt gekommen, gell? Hab da das Bedürfnis gehabt, da ein bisschen anzugeben und gedacht, oh je, das interessiert den gar, das will der gar nicht hören. Daniel, halt's Maul, sag einfach nichts, der soll fragen und sonst einfach nichts sagen. So, das ist die eine Seite, 3 von 5 Tagen. Aber da gibt's noch die 2 anderen Tage, die gibt's auch noch, gell? Da bin ich frustriert. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich bin immer begeistert. Zu unserer Gemeinde gehört eben auch das, dass es Streit gibt, dass es Konflikte gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es wirklich eine fast belastende Vielfalt der Erkenntnisse gibt und jeder, inklusive meiner selbst, ist da mit einem hohen Sendungsbewusstsein unterwegs. Das, was ich glaube, ist natürlich das einzig Wahre. Kann ja nur so sein, weil es ja immerhin ich glaube. Und das führt dann auch zu wirklich anstrengenden Debatten. Sünde gibt's, Missbrauch, das ganze Programm gibt's alles auch. Gell? Und an diesen Tagen, da brauchen wir etwas Tragfähigeres als Halleluja und Begeisterung. Da reicht Begeisterung nicht. Da muss ich irgendwie wissen, wie kann ich mich motivieren zum Durchhalten. Wenn nichts so ist, wie es eigentlich sein sollte oder könnte, wie halte ich an diesen 2 von 5 Tagen durch? Die anderen, da ist es sowieso einfach. Ja, und da hilft mir das, zu wissen, die endgültige Erlösung, die steht noch aus. Die steht noch aus. Das ist noch nicht vollendet. Das kommt noch. Wir warten noch drauf. Und jetzt gilt es eben, an diesen 2 von den 5 Tagen geduldig zu ertragen, durchzuhalten. Und Paulus sagt ja selber, wer damit nicht klarkommt, der soll die Schriften lesen. Der soll die Schriften lesen, denn die weisen schon auf das hin, was kommt. Und dann zitiert er die Schriften, da springe ich jetzt in dem Abschnitt ein bisschen weiter nach vorne. Und Paulus zitiert die Schriften und es sagt, es heißt dort, jubelt ihr Völker zusammen mit Gottes erwähltem Volk. Und hier nochmal, wir sind ja in diesem Konflikt zwischen denen, die aus dem jüdischen Glauben kamen und denen, die aus anderen Völkern kamen. Und jetzt steht da schon, hunderte Jahre vorher hat jemand aufgeschrieben, ihr Völker zusammen mit Gottes erwähltem Volk, ihr sollt zusammen jubeln. Da kann niemand für sich exklusiv irgendwas beanspruchen. Und weiter preist den Herrn alle Völker, alle Nationen sollen ihn rühmen. Also alle sollen Gott rühmen. Das hat niemand für sich gepachtet. Auch nicht die Juden, die aus dem Judentum kommen, aber auch nicht die Heiden. Die können auch sagen, ja, das ist jetzt was ganz Neues, ihr seid jetzt da. Nein, miteinander. Und dann der Prophet Jesaja sagt, und jetzt wird's weihnachtlich, es kommt der Spross aus der Wurzel Isais, und er steht auf, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden die Menschen aller Völker ihre Hoffnung setzen. Spross aus der Wurzel Isais, es ist ein Ross entsprungen. Manche kennen das ja vielleicht, das ist genau die Umsetzung von diesem Jesaja-Wort. Was heißt es denn und was sagt der Paulus? Hey, liebe Leute, Jesus ist für alle da. Und wenn er euch wieder reinsteigert in irgendwelche Konflikte und sagt, ja, nur für uns, dann lest in den Schriften, das wurde im Voraus aufgeschrieben. Jesus ist für alle da, sei es jüdisch, messianisch, katholisch, pfingstlerisch, wie auch immer. Alle aus dem Volk Israel und alle aus den anderen Völkern werden Gott preisen. Das kommt, diese Einmütigkeit im Blick auf Jesus. Und die Bibel ermutigt uns dazu. Dann geht es weiter, Vers 5, also wir hatten jetzt 15, 1, 2, 3 und dann 4 und jetzt Vers 5 und dann betet Paulus für die Gemeinde. Also das ist jetzt keine Anweisung, das ist ein Gebet, interessanterweise. Er betet für diese gespaltene Gemeinde und sagt, Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Darum betet der Paulus, um dieselbe Gesinnung, so wie sie Jesus Christus gemäß ist. Interessant, dass er betet. Er sagt nicht, ihr müsst jetzt alle dieselbe Gesinnung haben, sondern er betet drum und bittet den Gott, der Geduld und Mut schenkt, dass er genau das tut. Jetzt, man darf das nicht falsch verstehen. Nirgendwo im Römerbrief sagt der Paulus den Juden, Christen, ja, liebe Leute, ihr müsst Fleisch essen. Vergesst eure Gebote. Liebe Leute, vergesst den Sabbat. Das sagt er nirgendwo. Und er sagt auch nirgendwo das Gegenteil. Er sagt auch nirgendwo, liebe Leute, ab jetzt gibt es hier nur noch vegetarisch, denn Fleisch ist Göttern geweiht. Sagt er nirgendwo. Und er sagt auch nirgendwo, ab jetzt wird der Sabbat gehalten. Also inhaltlich greift er nicht in diese Debatte ein. Er hält sich da völlig raus. Er macht keine Gebote. Das heißt, wir dürfen das jetzt hier nicht falsch verstehen. Ich würde das so verstehen, wir brauchen nicht dieselbe Erkenntnis, aber denselben jesusmäßigen Umgang miteinander. Was heißt das? Wir müssen nicht alle auf dem gleichen Erkenntnisstand sein. Wir werden auch nie alle auf dem gleichen Erkenntnisstand sein. Die einen sind aus dem Judentum, aus einer großen Gesetzlichkeit angereist. Die anderen kommen aus einer großen Weite. Da gibt es so viele Unterschiede. Wir werden nie auf dem gleichen Erkenntnisstand sein. Aber wir sollen alle denselben, und das ist diese Einmütigkeit, die Jesus gemäß ist, denselben jesusmäßigen Umgang miteinander pflegen. Das heißt, wir verachten einander nicht, wir verurteilen einander nicht, wir nehmen einander an. Und das Bild von Gemeinde, das natürlich da dahinter steht, ist nicht das Bild von einer Armee. Also die Gemeinde ist keine Armee, wo alle Soldaten sind, alle gleich aussehen. Fällt der eine, steht der nächste hin und der ist genau gleich und alle sind irgendwie total gleich in ihrem Denken und in ihrem, wie sie funktionieren. Sondern das Bild von Gemeinde hier ist vielmehr das Bild von Familie. Also ich finde das sehr passend. Weil in einer Familie findet man alles. Man findet Einheit. Familie ist eine Einheit. Und zugleich doch eine große Vielfalt. Und meine Frau und ich erleben das sehr beeindruckend, wie aus zwei Menschen 5 hervorgehen können, die alle unterschiedlich sind. Ist gerade schade, dass wir aufgehört haben, weil da wäre ja vielleicht noch mal richtig interessante Persönlichkeiten wären da gekommen. Also wir sind eine Einheit als Familie und doch sind wir da ganz unterschiedlich. Das sind ganz unterschiedliche Kinder. Diese Vielfalt in unserer Familie, die manifestiert sich gerade in der Hosenmode. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß gar nicht, was das mit den Hosen ist. So, seit ein paar Jahren. Da macht man es fest irgendwie. Da gibt es welche, die würden am liebsten den ganzen Tag in Jogginghosen rumlaufen. Das ist die beste Jogginghose. Kann ich ja nur irgendwie verstehen. Und da gibt es andere, bei uns in der Familie, sagen, das geht gar nicht. Jogginghosen, das geht gar nicht. Ihr müsst Jeans anziehen. Aber die müssen Löcher haben, gell? Das ist ja klar. Da, total unterschiedlich. Und doch irgendwie eins in unserer Unterschiedlichkeit miteinander verbunden. Wir tragen denselben Namen, und wenn man es jetzt auf die Gemeinde überträgt, wir haben denselben Vater im Himmel. Da sind wir wie eine Familie. Wir alle haben denselben Vater. Und doch sind wir alle unterschiedlich. Und es ist gut so. Das ist gut so. Vielfalt ist von Gott gewollt. Das ist nichts Falsches. Er wollte da keine Armee haben. Der wollte eine Familie haben, der himmlische Vater. Und wir als seine Kinder gehören da dazu. Und da darf es die ganze Bandbreite geben. Jogginghosen, Jeans mit Löchern und sogar Jeans ohne Löcher. Alles darf man haben. Das passt. So ist Gemeinde gedacht. Die Vielfalt der Erkenntnis und die Einheit in der Gesinnung. Weil, und das muss man sich auch mal ganz praktisch überlegen, ich werde niemals eine Gemeinde mit ausschließlich gleichdenkenden Menschen finden. Es wird keine Gemeinde geben, wo alle denselben Erkenntnisstand haben. Das kann gar nicht gehen. Konrad Eisler, das ist ja ein Pietist und wortgewaltiger schwäbischer Prediger, von dem habe ich eine Predigt gehört, der sagte, es gibt so viel Christentümer, er sagt so schwäbisch, das kann ich jetzt nicht so ganz gut, es gibt so viel Christentümer, wie es Christen gibt. Und ich glaube, da hat er total recht. Es gibt so viel Christentümer, wie es Christen gibt. Und da ist natürlich was dran. Aber das ist herausfordernd. Aber wenn sich immer nur die Gleichdenkenden zusammentun, dann wird es immer enger und am Ende bleibt natürlich die praktische Ein-Mann-Gemeinde übrig. Das ist schon klar, weil dann bin ich immer einig mit mir. Da gibt es auch keinen Streit und da fordert mich auch niemand mehr raus. Und dann passt es. Und was bittet Paulus deshalb in diesem Zusammenhang? Er bittet um Geduld und Mut. Denn das brauchen wir. Geduld und Mut, um einander in dieser Vielfalt auszuhalten und zu ertragen. Da braucht man Geduld. Um mit mir zusammenzuarbeiten, da braucht man Geduld. Das habe ich inzwischen kapiert. Spiegeln mir manche wieder. Dann habe ich irgendwann verstanden, opla, nicht nur die anderen sind anstrengend, ich bin es, glaube ich, manchmal auch. Da braucht man ein bisschen Geduld und Mut auch. Das braucht Mut, weil der andere provoziert mich, der fordert mich raus, der stellt mich in Frage, der kitzelt mich, der ärgert mich. Da braucht es Mut. Natürlich will ich das nicht. Ich will immer, dass mir soll alles schön homogen sein. Nein, es braucht Mut, diese Vielfalt der Erkenntnisse auszuhalten. Und die Leute fragen mich ja immer wieder, ja, wo steht denn hier die Kirche Lindenwiese? Wo steht die Kirche Lindenwiese in dieser ganzen Debatte? Für was steht denn die Kirche Lindenwiese? Was ist das Profil der Lindenwiese? Woran bin ich hier, wenn ich hierher komme? Was darf ich hier erwarten und was nicht? Und ich würde sagen, und da halte ich mich jetzt ganz an Paulus, das Profil der Kirche Lindenwiese ist, Familie haben wir schon gehabt, Vers 7, es war die Jahreslosung 2015, lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Wir ehren Gott durch Vielfalt und dadurch, dass wir uns in unserer Vielfalt stehen lassen und annehmen. Und annehmen hier, annehmen, das heißt so viel wie aufnehmen, wie sich gegenseitig einladen. Das ist das, was in Kapitel 14 stand, Beziehung pflegen. Also wie wird Gottes Ruhm gemehrt in Bambergen? Wie wird Gottes Ruhm gemehrt auf der Lindenwiese? Wie? Wie wird der Ruhm von Gott verbreitet? Dass die Menschen staunen und sagen, wow, hier ist Gott im Werk. Wie? Indem wir einander gelten lassen und einander annehmen in unserer Vielfalt. So wird der Ruhm Gottes gemehrt. So. Denn in unserer Gesellschaft läuft es anders. Das wird immer, es homogenisiert sich immer mehr. Es gibt immer mehr Grüppchen, die sich immer weiter in sich selber isolieren und abspalten und abkapseln. Wenn ihr die neuesten soziologischen Studien mal anschaut, dann seht ihr, das wird immer, das schließt sich immer mehr. Jede Gruppe schließt sich immer mehr in sich ein. Und das kann man natürlich auch wunderbar mit sozialen Medien und so weiter. Man kann sich ja dann nur noch aussuchen, welche Nachrichten man hört, mit welchen Leuten man sich trifft. Jede Gruppe schließt sich immer mehr ein, wird immer weniger gesprächsfähig mit der anderen und irgendwann, da muss es dann zum Knall kommen. Das geht ja gar nicht anders. In der Kirche und in der Kirche Lindenwiese soll das anders sein. Das hat sich der Herr für uns anders gedacht. Dass es nicht nur lauter in sich geschlossene Gruppen gibt oder Grüppchen gibt, die nur mit sich können, sondern wir sollen einander annehmen. Und einander stehen lassen. So wird Gottes Ruhm hier auf der Erde, auf der Lindenwiese vermehrt. Da passiert was Gutes. Da passiert was Prophetisches. Da passiert was Sensationelles. Etwas, was es so in der Welt nicht mehr gibt. Das könnte man sagen, wäre das Profil der Lindenwiese. Wir haben hier die Werte, die sind jetzt ein bisschen klein. die haben wir schon seit einigen Jahren formuliert, die Werte der Kirche Lindenwiese. Wer sich für die interessiert, kurzes Mail an sekretariat@lindenwiese, an die Ute, und ihr bekommt die Werte zugeschickt. Ihr dürft aber gerne mit uns drüber reden, wir erklären sie uns ausführlich. Gerd zum Beispiel, einer unserer ehrenamtlichen Ältesten, oder Thomas oder ich, wir machen das wirklich sehr gerne. In der Gemeinde führt Gott unterschiedliche Menschen zusammen und fordert sie auf, einander zu lieben. Die Gemeinde schenkt der Welt Hoffnung, weil sie ein Beispiel gelungener Gemeinschaft inspiriert von Gottes Liebe gibt. Ja, genau. Das ist unser Anliegen. Gelungene Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit, inspiriert von Gottes Liebe. Das schenkt der Welt Hoffnung und es zeigt den Menschen, es ist möglich. Beziehung und Gemeinschaft ist möglich. Und ich brauche nicht nur unbedingt immer nur die ganz Gleichen um mich herum haben, um Gemeinschaft zu haben. Und dann Vers 4, das lese ich, das ist nicht die Bibel, das sind nur die Werte. Punkt 4. Wir haben unterschiedliche Ansichten, Konflikte dürfen sein. Wir achten aber darauf, uns gegenseitig wertzuschätzen und immer wieder die Versöhnung zu suchen. Wir leben eine Kultur der Liebe, Annahme und Vergebung. Und schwächeren Mitgliedern unserer Gemeinschaft gilt unsere besondere Wertschätzung. Dafür steht die Lindenwiese, dafür stehe ich, dafür steht der Thomas, dafür stehen wir als Leitung. Jetzt sagen manche zu Recht, Vielfalt, das ist schon gut und recht, aber ich kann es sowieso schon bald nicht mehr hören, das steht mir bis hier. Gibt es da nicht auch eine Grenze? Ab wo wird aus Vielfalt Beliebigkeit? Das ist schon eine reelle Gefahr. Weil wenn jeder hat halt seine Erkenntnis und wenn jeder da sich sozusagen so sein Glaubensding da irgendwie hat und man nimmt sich halt an und lobt sich ständig und lebt in Beziehung und streitet nicht, ja, verlieren wir da am Ende nicht alles. Weil wenn alles gut ist, dann wird aus alles irgendwann nichts. Und dann ist halt, dann sind wir hier keine Kirche mehr. Also wo ist denn die Grenze der Vielfalt erreicht? Ich habe jetzt viel über Vielfalt geredet und wenig über Einheit. Wo ist denn die Einheit? Was eint uns denn als Kirche? Und natürlich müssen wir da auch drüber reden. Und ich bin dankbar, dass jetzt niemand bisher aufgestanden ist und gegangen ist, dass ihr alle bis zum jetzigen Punkt durchgehalten habt. Das ist nämlich wichtig, dass wir da das ganze Paket mitnehmen und nicht nur Teile. Und es gibt es. Es gibt diese Grenze der Vielfalt. Es gibt es, das uns eint. Hier haben wir ja dieses sensationelle Bild von Thomas, von der Gemeinde. Also Thomas hat es nicht gezeichnet, aber hat es zeichnen lassen. Da sieht man, oh, da ist was los. Passt ziemlich gut zur Kirche Lindenwiese. Da wird gewerkelt und geschafft. Und dann gibt es hier dieses Dreieck. Das steht für die Kirche oder für die Gemeinde. Und was eint uns? Was eint uns? Uns eint der Blick auf Jesus beziehungsweise auf den dreieinigen Gott. Also das kürzeste Bekenntnis der Bibel und vielleicht sogar das wichtigste ist, Jesus ist Herr. Kyrios Jesus. Zwei Worte, mehr nicht. Jesus ist Herr. Und dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, das eint uns. Da gibt es keine Beliebigkeit. Also das geht nicht, dass jemand, also es geht natürlich schon, aber der passt dann nicht hier rein, wenn jemand sagt, naja, also ich finde, Jesus ist Vize und Rudolf Steiner ist Chef, der ist der Wichtigste. Oder was, ich das jetzt blöd, sobald ich Beispiele mache, wird es wieder dumm. Also irgendjemand anders halt, wenn jemand leugnet, Jesus ist Herr, dann da ist die Grenze überschritten. Da ist die Grenze überschritten zur Vielfalt. Einheit im Bekenntnis, Jesus ist Herr. Das ist nicht diskutabel. Das bildet einen der äußeren Rahmen. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen und da müssen wir natürlich noch viel sagen zur Grenze der Vielfalt der Erkenntnisse. Wir diskutieren jetzt auch, ich habe mit meinem Saunabeispiel eigentlich was Unglückliches gemacht, da geht es ja dann auch wieder um ethische Fragen, also um was ist richtig und was ist falsch. Und das hier geht jetzt hier nicht um was ist richtig und was ist falsch, was ist Sünde und was ist nicht, sondern welche Erkenntnis die darf man haben und welche darf man nicht haben. Das wäre jetzt zu komplex, das auch noch auf der ethischen Ebene zu diskutieren. Aber wo endet die Vielfalt der Erkenntnisse? Und in der Kirche haben sich für diese Frage Bekenntnisse bewährt. Und an irgendeiner Stelle, und das ist ganz klar, an irgendeiner Stelle muss man sagen, hier hört es auf, hier hört Kirche auf. Man muss es definieren. Und natürlich ist das auch immer bruchstückhaft. Und auch da kann man vielleicht auch sagen, ja, vielleicht passt es so oder passt es nicht so. Egal, aber man muss sagen, hier hört es auf, hier ist die Einheit. Hier sind wir eins. Und wer hier dazugehört und wer hier diesem Jesus nachfolgt, der muss zu diesen Sachen ein Ja haben oder es zumindest mittragen, dass sie so hier gesehen werden. Einfach um zu verhindern, dass es beliebig wird und dass am Ende sich alles auflöst in Wohlgefallen und aus alles nichts wird und am Ende dann nur noch alles schwabbert. Das wollen wir natürlich nicht. Ich finde das apostolische Glaubensbekenntnis da sehr hilfreich. Das ist eines der ältesten kirchlichen Bekenntnisse und auch eines der kürzesten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Und dann kommt die ganze christologische Teil und dann weiter unten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So ist in aller Kürze zusammengefasst der Glaube der Kirche. In aller Kürze steht er da. Und jetzt wird es zwei Gruppen geben. Die einen, die haben ja das schon gesagt, aber das ist doch viel zu weit. Da ist ja gar nichts klar damit. Und die anderen, die sitzen vielleicht da und sagen, das muss ich auch noch alles glauben. Da wird sich jeder jetzt, muss sich damit irgendwie arrangieren. Aber all diese Punkte, die hier genannt sind, die sind nicht verhandelbar. Die fallen nicht unter Vielfalt. Jesus ist Herr. Gott ist der Vater, Schöpfer aller Dinge. Vergebung der Sünden, das ewige Leben, die Auferstehung der Toten, das Gericht. All diese Punkte, die sind gesetzt, da sind wir eins. Da gibt es keine Vielfalt, da ist Vielfalt auch nicht zulässig. Denn wenn da Vielfalt kommt, dann sind wir nicht mehr länger Kirche oder Gemeinde. Und da werden wir hier auch niemals etwas anderes lehren, als das, was hier festgehalten ist. Da kann man sich drauf verlassen, da kommt nichts anderes. Da muss man auch keine Angst davor haben, das verliert sich jetzt in der Beliebigkeit. Denn die Grenze ist hier definiert. Natürlich wollen wir nicht immer an der Grenze sein, sondern in der Mitte bleiben bei Jesus Christus. Und natürlich viele Fragen, wie verstehe ich die Bibel? Was ist mit Heilung und Wunder? Was ist mit Israel? Diese Fragen, die sind damit nicht beantwortet. Da würde ich sagen, bei all diesen Fragen, die damit nicht beantwortet sind, da ist die Vielfalt der Erkenntnisse legitim. Und da gilt es, nehmt einander an, streitet nicht, lasst einander gelten. Im 1. Korinther 13 schreibt der Paulus, denn unser Erkennen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und das muss man mal auf sich wirken lassen. Wir sind im Advent, wir warten auf Jesus, wir warten auf das Vollkommene. Damit warten wir auch auf die vollkommene Erkenntnis. Jetzt sagt sogar der Apostel selber, dass seine Erkenntnis Stückwerk ist. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Das muss man sich mal tief, tief, tief verinnerlichen, was das bedeutet. Das kann nur bedeuten, Demut ist angesagt, Demut ist angesagt. Wer bin ich, dass ich meine, dass ich jetzt die komplette, vollendete Erkenntnis hätte? Habe ich nicht. Ich muss immer mit einem gewissen Vorbehalt predigen, lehren oder irgendwas von mir geben. Da gibt es immer den Vorbehalt, diesen adventlichen Vorbehalt, wenn man so will. Jede Erkenntnis und jede Prophetie ist Stückwerk. Immer. Es geht nicht anders. Da gibt es keinen, der sagen kann, ja, ich habe jetzt die vollkommene Erkenntnis, dann wäre er ja Gott. Und es geht ja gar nicht. Wir sind alle, das ist immer Stückwerk. Und weil es Stückwerk ist, deshalb dürfen wir einander hier in großer Demut stehen lassen, einander uns einander reiben, vielleicht kann man da auch noch gegenseitig wachsen und weiterkommen und einander ertragen und aushalten. Und ich wünsche mir für uns als Kirche, dass wir in diesem Rahmen, im Rahmen klar bleiben, dass da ändert sich nichts, aber da innerhalb dieses Rahmens auch eine große, freudige, fröhliche Vielfalt leben und das auch miteinander wohlwollend aushalten. So, dann schreibt der Vers 6 noch, jetzt sind wir dann beim Ende. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Und dann heißt es, dann werdet ihr alle einmütig und wie es einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Da haben wir wieder Gott, der Vater und der Herrn Jesus Christus. Da haben wir in aller Kürze haben wir auch wieder so ein Bekenntnis. Das können wir jetzt schon tun. In aller Vielfalt, in aller Unterschiedlichkeit. Wir können Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Und das ist auch genau das, was uns in Ewigkeit erwartet. Als Christen glauben wir ja, das wissen wir jetzt ja, was wir alles glauben. Wir glauben, dass es eine Auferstehung gibt und dass es ein ewiges Leben gibt und dass auferstehen werden die Lebenden und die Toten. Das heißt, es gibt so eine Art, und im ersten Advent haben wir da schon ein Bild dafür gehabt, es gibt einmal so eine Art himmlischer Lobpreis. Da gibt es schöne Bilder, wo alle Menschen aus allen Zeiten, aus allen Völkern Gott preisen werden. Alle, die sich ihm zugewandt haben. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Und wer jetzt sagt, oh, die Vielfalt auf der Lindenwiese, die ist mir zu anstrengend, der wird es im Himmel mal richtig hart. Da wird es hart. Da muss man sich mal überlegen, wer da alles rumsteht. Da steht man vielleicht neben einem römischen Sklaven aus dem 1. Jahrhundert. Ja, was hat denn der für Wertvorstellungen? Was hat denn der für Ansichten? Und nebendran, da steht vielleicht ein Wikinger aus dem 10. Ein Gote. Die waren auch Christen, manche zumindest von denen. Und daneben steht eine Nonne aus Indien. Und dann noch ein evangelikaler Christ aus Amerika. Alle miteinander. Die muss man alle aushalten und ertragen. Diese Vielfalt, hat euch doch diesen Witz dagegen, was wir hier haben, wo wir hier leiden. Das kommt. Und deshalb können wir jetzt schon beginnen, das einzuüben. Natürlich kommt dann auch die vollendete Erkenntnis und wir sind alle eins in der Erkenntnis. Aber die eine Erkenntnis, und die gehört nicht zum Thema Stückwerk, sondern die ist gesichert, dass Gott der Vater von Jesus, unserem Herrn ist. Die eint uns jetzt schon. Und deshalb können wir jetzt auch gemeinsam diesen Gott preisen. Paulus endet mit einem, den ganzen Römerbrief beendet er mit einem Gebet, mit einem Segen. Und den würde ich uns jetzt gern zusprechen. Ich bitte mal die Lobpreiser nach vorne. Dann spreche ich uns den zu und dann gehen wir direkt, passend zum Thema, gemeinsam in den Lobpreis des Gottes, des Vaters von unserem Herrn Jesus hinein. Am besten steht ihr auf dazu, wenn ihr wollt, dürft ihr, bitte, also wie auch immer, macht's. Und so betet Paulus. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und immer unerschütterlicher wird. So segne euch unser lieber Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen großen Frieden. Ich wünsche euch eine gute Woche und eine gesegnete Zeit. Amen.